Die Presse.
Kommendes Wochenende feiern die USA am 4. Juli zum 250. Mal ihre Unabhängigkeit. Die offiziellen Feierlichkeiten dazu hat US-Präsident Donald Trump schon eingeleitet.
And 10 days from now our country will celebrate one of the most monumental milestones in human history. We will mark 250 years of glorious American freedom. In 1776, our founding fathers met in Philadelphia and changed the world forever and ever with a thing called the Declaration of Independence.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Freiheit, Unabhängigkeit und Nationalstolz. Dafür steht der 4. Juli traditionellerweise in den USA. Doch wie sieht das 1,5 Jahre nach Trumps zweitem Amtsantritt im großen Jubiläumsjahr aus? Finden sich die Amis überhaupt einen Grund zu feiern? Sind wir als EuropäerInnen überhaupt eingeladen? Welchen Spin gibt Trump dem Jubiläum? Und in welchem Zustand befindet sich die US-amerikanische Demokratie überhaupt? Darüber habe ich mit der deutsch-US-amerikanischen Politologin Catherine Klüver-Ashbrook gesprochen. Sie hat anlässlich des US-amerikanischen Jubiläums die Publikation Der amerikanische Weckruf veröffentlicht und zieht dort nicht gerade eine positive Bilanz. Guten Tag, Frau Klüver-Ashbrook.
Schönen guten Tag.
Frau Klüver-Ashbrook, 4. Juli, da feiern die Vereinigten Staaten ihren 250. Geburtstag. Wenn Sie auf die vergangenen Monate zurückblicken, welchen Eindruck macht denn dieses Amerika derzeit auf Sie?
Also die USA sind derzeit ein, ja, wie soll man sagen, ein demokratisch schwächelndes, wenn nicht gar ein sich von der Demokratie lösendes Land. Wir haben es vielleicht zugespitzt gesehen, wo der amerikanische Präsident nicht nur seinen 80. Geburtstag begangen hat, sondern quasi den Startschuss geliefert haben soll für die Feiern zum 250. Das tat er mit einem blutigen Käfigkampf vor dem Weißen Haus mit einer Organisation, in der persönliche finanzielle Interessen hat. Zur Erinnerung an diese Feier hat er gleichzeitig Gold und silberne Memorabilia Coins herausgegeben, dotiert bis $2,500, verwaltet im Übrigen vom Sohn seines Chefberaters und Chefunterhändlers im Iran und in Russland zur Bereicherung der eigenen Familie. Da ist natürlich von dem Grundgedanken der Verfassungsväter, nämlich die Tatsache, dass man sich lösen wolle von dem Monarchischen, dem Übergriffigen, dem Willkürlichen, dessen alles, was König Georg III. Einmal repräsentiert hat für die Kolonialisten, dem ursprünglichen Gedanken der Freiheit und der individuellen Ausgestaltung der Demokratie, also das Verdingen nicht an sich selbst, sondern an dem System, an der Demokratie, an der Gemeinschaft, miteinander. Davon ist da denklich wenig zu spüren. Und tatsächlich waren die letzten 18 Monate eine einzig große Umbauübung, weg von dem, was die Verfassungsväter intendiert haben, hin zu einer Exekutivmacht in den Händen von Donald Trump.
Sie haben jetzt schon ein Beispiel dafür gegeben, wie sich Donald Trump Feierlichkeiten vorstellt, was seine ästhetischen Vorstellungen sind. So große Inszenierungen haben wir ja auch schon öfter gesehen. Was wird da über die USA erzählt? Also welche Botschaft bringt man da auch ans internationale Publikum?
Also ich glaube, da muss man eben sehr, sehr säuberlich trennen inzwischen, weil die Botschaft ist tatsächlich die eines Donald Trump, seiner Familie, seines engsten Kreises und der Eingeladenen zum Beispiel auf dem White House Lawn, in dem normalerweise friedlichere Veranstaltungen wie zum Beispiel der Easter Egg Roll, also das große Ostereiersuchen zu Ostern traditionell stattfinden oder seine Vorgänger Tennis gespielt haben. Also derweil sehr weit friedlichere Ausübungen als blutige Käfigkämpfe. Aber Donald Trump will damit selber für sich aussagen, für seine eigene Person. Und ich glaube, wenn man ihn fragen würde, würde er das auch sagen. Er würde das gar nicht so intensiv mit dem Land verbinden. Wir haben es auch in den Texten, die um den Käfigkampf veröffentlicht worden sind, immer wieder gesehen. Das Land war der letzte Gedanke, wenn das überhaupt vorkam. Zunächst stand die Stärke, ne, des Präsidenten, die Rolle des Präsidenten, der Präsident selbst im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, der fundamentale Bruch, wie wir ihn jetzt erleben. Die Selbstüberhöhung, die Konzentration auf sich selbst, das Verlangen nach Loyalität in seinem Umfeld, das Abschotten im besten Fall auch von einer Expertisenbürokratie, die dann auch strukturell zerrüttet worden ist. 280.000 Menschen haben im bürokratischen Verwaltungsapparat der USA ihre Positionen verloren. All das gehört eben zu einer neoroyalen Verdichtung um diesen Präsidenten herum, einer Auffassung von sich selbst eher als König. Auch dieses Bild hat der Präsident in der Vergangenheit immer wieder bedient. Und nochmal, wenn man sich tatsächlich das Dokument durchliest, was die Amerikaner am 4. Juli feiern, dann sind zwei Drittel davon eben eine Anklageschrift gegen genau solches royale Gehabe, was die Willkür von Steuern ausmacht. Da könnte man vielleicht sagen, das ist gleichzusetzen mit den Zöllen, wie wir sie derzeit haben. Die Militarisierung der amerikanischen Straße, wenn Sie jetzt die Bürger von Maine fragen, die gerade die ICE Raids über sich ergehen lassen müssen, die würden das wahrscheinlich ähnlich beschreiben. Also hier scheint sich die Geschichte tatsächlich eher zu wiederholen, auf eine sehr unangenehme Weise. Aber auch das ist intendiert. Der Chef der Heritage Foundation hat zur Publikation dieses Leitplans für den Umbau Amerikas gesagt, er wolle die zweite amerikanische Revolution ausrufen. Und die solle eben ganz anders strukturiert sein, nämlich jetzt quasi rückwärtsgewandt.
Also eine Verschiebung hin vom Staat zur Person. Jetzt ist ja so ein Geburtstag auch oft ein Moment des nationalen Stolzes. Ist das auch noch irgendwo sichtbar?
Die Umfragen sagen das in der Tat nicht mehr aus. 55% der Amerikaner trauen diesem Präsidenten auch gesundheitlich nicht mehr zu, quasi das Interesse der Amerikaner zu vertreten. Sie haben große Sorge um seinen Gesundheits- und generellen Zustand. Die Minderheit, sogar eine Minderheit von Republikanern, leicht über 30%, fanden die Käfigkämpfe gut, fanden diese Konzentration auf die eigene Person gut. Auch die Kontroverse, dass sich zu Lebzeiten Donald Trump natürlich mehrere Monumente bauen möchte, stößt sogar in den eigenen Reihen auf Kritik. Besonders geht es da um den sogenannten amerikanischen Triumphbogen, wenn man so will, der den Blick auf den Veteranenfriedhof Arlington versperren könnte oder jedenfalls nach jetzigen Plänen versperren würde. Das ist für viele Amerikaner gerade wegen der Verbundenheit des Leids, um ein demokratisches Prinzip zu verteidigen und durchzusetzen, immer und immer wieder eine bestimmte Lesart der eigenen Demokratie, der Verteidigung des eigenen Landes, die eben mit dieser Ankerfunktion auch stark verbunden ist. Das empfinden viele Amerikaner, aber eben auch gerade Republikaner, ja, als Beleidigung, wenn man so will. Also auch in diesen Umständen nimmt tatsächlich der Rückhalt des Präsidenten ab.
In Ihrem Buch, da beschreiben Sie ja auch, dass Demokratien wie eben jene der USA nicht automatisch für immer garantiert sind, einmal eingeführt. Wo sehen Sie denn gerade die USA an einem besonders kritischen Punkt?
Die USA hat sich immer quasi ein System gegeben, das war zunächst einmal eine Republik, eine demokratisch auszugestaltende Republik. Das heißt, von vornherein war es immer der Prozess, der im Vordergrund stand. Das nationale Radio, das Äquivalent des Deutschlandfunks, nennt deswegen auch ihre Serie zum 250. In Pursuit. Also eine Demokratie, die immer in Bewegung bleiben sollte, die nicht in sich abgeschlossen sein sollte. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel zwar die Verfassung mehrfach geändert worden ist, wir denken an die vielen Amendments in der amerikanischen Verfassung, das aber in der modernen Historie eben nicht mehr passiert ist. Viel stützt sich auf Gewohnheitsrechte, natürlich auch auf Regeln, aber Regeln, die auch wieder geändert werden können. Wir sehen eine amerikanische Präsidentschaft, die gerade deswegen, weil eben in vielerlei Hinsicht einiges in der Schwebe ist, gerade bei der Zollpolitik, Gesetzgebungen aus dem 18. Jahrhundert bemüht, um bestimmte Visionen der eigenen Stärke durchzusetzen. Also es war immer eine Demokratie, und das wollten im Übrigen auch die Verfassungsväter, in der es arbeiten sollte. Die Idee von Life, Liberty and Pursuit of Happiness, diese Idee der Glückseligkeit, die sollte man sich in der Investition in das Gemeinwohl, in die Investition in das gemeinsame Leben, die sollte man sich erarbeiten. Und gerade weil dann in diesem Sinne so wenig gefasst ist, es in Amerika eigentlich natürlich keine grundsätzliche Sozialgrundlage gibt. Ne? Das ist das, was vielleicht ein ein Social Floor nennen würde, keinen Rettungsschirm. Auch das war intendiert. Die Amerikaner sollten sich immer anstrengen für alles, was sie hatten. Und sie sollten vor allen Dingen nie den Blick verlieren auf das, was es kosten würde, sich diese Freiheiten zu behalten. Das wollte Thomas Jefferson ganz explizit. Also wir sagen, Freiheit kann schnell verloren gehen, wenn es nicht die ewige Wachsamkeit gibt. Und jetzt sind wir an dem Moment, wo die Amerikaner scheinbar genau diese Wachsamkeit verloren haben, denn dieser Präsident geht rein und zwar nicht in dieser ersten nicht nur in dieser Amtszeit, sondern eben schon in der ersten Amtszeit, bricht Normen auf, bricht Gewohnheitsrechte auf, stellt alles in Frage, torpediert die Rechtmäßigkeit der Institutionen und deren Funktion. Also in dem Sinne hat vielleicht Kevin Roberts recht. Es ist eine Revolution im System. Das ist das, was diese Bewegung durchdringen möchte.
Jetzt würden vielleicht manche sagen, das ist aber auch genau das, wofür Donald Trump gewählt wurde. Und das ist ja auch in sich demokratisch. Also wie kann man dann mit so einer Gefahr, die aus dem System herauskommt, umgehen?
Nee, ich glaube, das ist eben der entscheidende Punkt. Die Tatsache, dass er zwar gewählt worden ist auf einem Programm und mit einer Agenda, im Übrigen eine Agenda, von der er sich immer losgesagt hat im Wahlkampf. Also es ist etwas schwierig zu sehen, wie man jetzt numerisch schon sagen kann, leicht über 50% des Project 2025 sind quasi Wort für Wort oder strukturell umgesetzt worden, wenn das etwas ist, von dem der Präsident lange gesagt hat, er habe damit nichts zu tun, hätte auch keine Intention, das so durchzusetzen. Faktisch ist es so. Der zweite Punkt ist aber, in einer Demokratie geht es eben nicht nur um Wählen. Wählen ist ein Aspekt des demokratischen Handelns. Der andere Aspekt ist die Gewaltenteilung und ein anderer großer Aspekt. Das heißt, die Kontrolle des Handelns durch das Volk, und zwar dauerhaft. We the people geht die amerikanische Verfassung los, die dann 11 Jahre später auf Papier oder Papyrus gegossen worden ist, wenn man so will. Dass die Idee, dass ein Kongress, ein Senat in ihrer Kontrollfunktion beschnitten werden, dass Institutionen, die der Kongress als unabhängig eingesetzt hat, wie die Notenbank, die Finanzaufsichtsbehörde, die Medienaufsichtsbehörde, jetzt tatsächlich nur noch nach der Pfeife des Präsidenten tanzen, das war nicht die Intention der Kontrollauflagen, die sich aus den Gründungsdokumenten Amerikas ergeben. Und insofern ist die Demokratie eben strukturell geschwächt, dass der Angang auch der vierten Macht im Staat, der Presse, die Dauerdruckausübung auf die verschiedenen Ebenen der Justiz, die Verschleppung im Übrigen auch der Durchsetzung der Justiz, genauso macht das die Regierung bei allen anderen, bei der Gelderrückgabe, was die Zollauflagen aufgeht, bei der Restitution der Fördergelder für Universitäten. Hier wird Justiz absichtlich verschleppt, selbst dort, wo sie noch greifen kann. All das sind undemokratische Momente.
Jetzt habe ich den Eindruck gewonnen, in Europa, da hat man sich an Donald Trump ja gewöhnt. Man nimmt ihn halt als polarisierenden Politiker wahr, vielleicht auch als so eine Art Clown, der halt ungünstigerweise sehr viel Macht hat. Sie verwenden da deutlich schärfere Begriffe. Also Sie sprechen zum Beispiel von sowas wie moderner Tyrannei. Was gibt Ihnen Grund, solche scharfen Begriffe zu verwenden?
Naja, alles das, was Donald Trump tatsächlich umsetzt, beziehungsweise seine Regierungsmannschaft für ihn umsetzt, das hat Kaskadeneffekte nicht nur auf Europa im Moment der Aktion, sondern eben langfristig. Wir sehen es insbesondere am Prisma des Iran-Krieges, wo tatsächlich die gesamte Weltwirtschaft nicht nur den Atem anhielt, sondern massiv geschädigt worden ist wegen einer Einzelentscheidung, die USA und Israel getroffen haben. Da wurde nicht mehr mit Verbündeten abgesprochen und geklärt, wie quasi in jedem modernen Eingriff der USA davor, selbst wenn sich dann Alliierte dagegen entschieden haben. Wir erinnern uns an Joschka Fischer, der polternd seinen Amtskollegen Rumsfeld anging beim Irakkrieg. Aber es wurden diese Informationen vorher geteilt, es wurde verdichtet, Länder konnten sich vorbereiten, besonders natürlich Verbündete tatsächlich in dem Sinne auch ihre Bürde tragen. Jetzt kommen Einzelentscheidungen, die zum Teil, das waren ja auch ursprünglich die Ankündigungen, die ganze Form der USA verändern sollen. Ne? Die Idee, dass man über Kanada als 51. Bundesstaat überhaupt sprechen kann, diese absurden Fantasien, quasi die USA die Macht der USA auch physisch noch auszubauen, Grönland zu annektieren, diese ganzen Dinge, die mögen im ersten Moment natürlich absurd klingen, aber sie haben ganz real und politische und real wirtschaftliche Konsequenzen, besonders für die Verbündeten, die ja immer das große Asset der Amerikaner waren. Das hatte die Sowjetunion nicht. Das hatte auch eine aufstrebende Volksrepublik China nicht. Also Verbündete auch, ne, in der Ideologie, in der Durchsetzung des Kapitalismus. All diese Dinge hat uns stark an die USA gebunden. Selbst wenn die 55 Tweets in 3 Stunden einer Nacht absolut irrational sind und natürlich davon zeugen, dass es vielleicht dem Präsidenten mit seinen 80 Jahren nicht mehr ganz so gut geht, wie er das immer suggeriert. Die Idee, dass hier sehr viel Wind generiert wird, lenkt aber in der Tat davon ab, dass hier neue Realitäten geschaffen werden. Die strukturellen Realitäten in den USA, die dazu führen, dass wir uns nicht mehr auf den Schutzschirm und die Kapazität, die Ankerfunktion der USA als Anker des Westens verlassen können. Das stellt uns vor ganz neue Fragen. Und die Tatsache, dass diese Veränderungen bleibender Natur sein könnten. Das heißt, es ist nicht so wie bei der ersten Trump-Amtszeit, wo es eben dann einen starken Wechsel gab, wo man das Gefühl haben konnte, aha, der Albtraum ist ausgeträumt seitens der Europäer, auch wenn die Europäer das gerne immer wieder sich jetzt auch erzählen. Diese Tatsachen sind einfach nicht mehr haltbar. Dafür sind die Strukturen einfach schon zu stark geändert. Und wir wissen im Übrigen, wenn Demokratien versagen oder kurz davor sind zu versagen, wie schwierig diese Rückholung ist. Wir sehen es in Polen, wir werden es jetzt in Ungarn live erleben. In der Türkei verschlimmert sich die Situation quasi Tag um Tag. Die Inflation ist bei über 30%. Die politischen Gegner sitzen im Gefängnis. Also wir wissen, wenn eine Demokratie auseinanderfällt, wenn gerade eine liberale Demokratie auseinanderfällt, wie schwer das Rückholen dann fällt.
Sie haben jetzt ein zentrales Thema der letzten Monate schon angesprochen, nämlich den Iran-Krieg. Trump ist ja angetreten mit dem Versprechen, Amerika aus Kriegen herauszuhalten. Wie hat denn dieser Krieg jetzt die Präsidentschaft Trumps verändert?
Also sie hat die Präsidentschaft oder jedenfalls die außenpolitischen Erfolge, die er vermeintlich auch aus der ersten Amtszeit mitgebracht hat, zum Beispiel die Abraham Accords, der Fokus auf den Nahen Osten und auf den Ausgleich Israels mit den arabischen Nachbarn. All das, was man tatsächlich vielleicht in eine Erfolgskolumne schreiben könnte, massiv in Frage gestellt. Die Region ist so sicherheits- und wirtschaftspolitisch umstrukturiert worden, im Übrigen durch die Antworten des Irans. Und es war abzusehen, im Übrigen auch von den Experten, die Donald Trump fast bis zur letzten Minute umgeben haben, bevor sie gefeuert worden sind, dass der Iran auf eine horizontale Eskalation setzen würde. Das heißt, wir sehen, wie ein Präsident sich in dem Sinne diktatorisch-isolationistisch verhalten hat, besonders Expertise, die das konterkariert hat, was ihm sein enger Freund Benjamin Netanyahu versprochen hat aus diesem Krieg. Er hat sich vermutlich einen Kurzzeiterfolg erhofft. Vielleicht meinte er das auch ernst mit dem schnellen Regimewandel, mit der endgültigen Zerstörung der Nuklearkapazitäten des Irans. All das ist nicht eingetreten. Und jetzt haben wir tatsächlich, das schlimmstmögliche Resultat. Ja, die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, die aber vor dem Krieg nicht geschlossen war. Das heißt, auch im Sinne einer Verhandlungstechnik hat sich die USA in dem Sinne ärmer gemacht. Was sollte den Iran denn jetzt noch daran hindern, weiter am Uranausbau und an der Nutzung des Urans, was sie noch in den tiefen Höhlenlagern haben, weiter an der Anreicherung weiterzumachen? Das Regime ist in keiner Weise geschwächt. Im Gegenteil, es hat sich eben durch die Kriegshandlungen innerhalb des Landes noch stärken können, hat sogar Menschen an die Seite ziehen können, die allein aus einem Patriotismus der dauerhaften Gefahr sich an die Seite des Regimes gestellt haben, selbst wenn der Widerstand im Land weiterhin stark bleibt. Also alle vermeintlichen Ziele, die Donald Trump angeführt hat, um diesen Angriff jetzt zu führen, ist nicht vorhanden. Und noch dazu kommt, ist die Spaltung mit Israel wohl jetzt überdeutlich. Denn die Israelis haben schon signalisiert, sie wollen sich nicht an das Framework dieses Abkommens halten. Der Libanon steht weiterhin im Visier der israelischen Bombardierungen. Und jetzt noch das letzte Zünglein an der Waage, die vermeintlich sicheren Häfen Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, mussten zusehen, wie Kernkomponenten ihres Wirtschaftssystems über 6000 verschiedene Angriffe auf die umliegenden arabischen Länder ja quasi in große Frage gestellt worden sind, in Abrede gestellt worden sind. Also hier sind Turbulenzen in nicht nur die Weltwirtschaft, aber vor allen Dingen auch die Region gekommen, die Donald Trump insofern in Kürze gar nicht einholen können wird, vermutlich auch nicht bis zur Wahl zu Hause mit den Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft.
Sie haben es gerade schon gesagt, im Herbst stehen die Midterms an. Was wird denn dieser Krieg Donald Trump innenpolitisch kosten?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wie lange das Erinnerungsvermögen der Amerikaner ist. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es zum Teil sehr kurz sein kann, dass auch besonders die Anhänger dieses Präsidenten, die tatsächlich auch gelitten haben unter den letzten Monaten. Wir sehen eine Inflation um die 4%. Wir sehen Benzinpreise im Schnitt $4 die Gallone. Die Amerikaner haben ganz schön viel geben müssen für diesen Konflikt, den sie sich nicht ausgesucht haben, den sie nicht gewollt haben, weder Republikaner noch Demokraten schon gar nicht. Und dennoch wird die Frage sein, wie schnell können ganz grundsätzliche Dinge, wie zum Beispiel ein Benzinpreis, wie zum Beispiel ein Düngemittelpreis, der Auswirkungen hat auf die Lebensmittelkosten in den USA, wie schnell kann sich das verringern und wie kann er diese Geschichte erzählen? Donald Trump ist bekannt dafür, komplett neue Narrative zu erfinden, die dann in seiner Anhängerschaft, das beschreibe ich auch im Buch, wegen einer zerrütteten Medienlandschaft und Wahrnehmungskultur über die letzten 30 Jahre immer noch verfangen. Anhänger, die sie um den Käfigkampf herum gefragt haben, als schon klar war, dass es dieses Memorandum of Understanding geben würde, ob das eine gute diplomatische Leistung wäre. Die bejahten das alle, fanden das wunderbar, fanden auch diesen Krieg in sich sinnig. Das passiert, wenn man Narrative so verdrehen kann, dass diese Resultate dabei rauskommen. Das heißt, Ökonomen haben immer gesagt, er müsse bis Juni etwas tun, damit sich die binnenwirtschaftliche Krise verändert. Er müsse den Hebel rumreißen. Die Frage ist, ob das reichen wird. Hier kommen noch andere Faktoren dazu, die es weiterhin den Menschen schwer machen. Also die Frage ist, wie schnell gehen die Preise runter, gehen besonders Benzin- und Lebensmittelpreise runter bis November, dass ihm große Teile seiner Anhängerschaft diesen Krieg vergeben würden. Sie waren sehr unzufrieden damit. Und das wird zum Teil das mit ausmachen. Auf der anderen Seite natürlich auch wird ausmachen, wie stark die Wahleingriffe, die die Republikanische Partei aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedlichen Ebenen schon lanciert hat, wie stark die eingreifen können, das Wahlrecht und die Tatsache der oder die freie geheime Wahl per se in vielen Teilen des Landes beeinflussen können. All diese Dinge werden zusammenkommen und zusammenhängen. Und insofern ist es eine ganz, ganz wichtige Wahl, selbst wenn es tatsächlich nur eine Zwischenwahl ist.
Jetzt gab es ja gerade auch rund um den Iran-Krieg offen kritische Stimmen auch aus der Republikanischen Partei. Wie sehr ist denn diese Partei überhaupt noch in der Lage, sich abseits von Trump zu inszenieren, also wenn seine Zustimmungswerte eben nicht ausreichen sollten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und interessanterweise gibt es Teile der Republikanischen Partei, die sich jetzt sehr wohl schon Gedanken machen über die Zukunft der Republikanischen Partei ohne Trump. Das ist in der ersten Amtszeit oder nach der ersten Amtszeit so nicht passiert. Denn der Druck, den Donald Trump immer noch auswirken konnte auf seine Partei, die war immens. Der Druck bleibt und der Druck bleibt auch immens. Wenn man sich anschaut, welches Gewicht, vor allen Dingen wie viel Geld ein Donald Trump in den Vorwahlkampf, im Übrigen auf allen Ebenen, sogar auf der staatlichen runtergebrochen, auf die Staatsparlamente in den Bundesstaaten, wie wir in Indiana gesehen haben, bleibt der Einfluss Donald Trumps ungebrochen. Sobald Donald Trump entscheidet, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen, haben wir zumindest bei den Vorwahlen gesehen, dann gewinnen seine Kandidaten, fast egal, wie kontrovers sie sind, wie wir es im Bundesstaat Texas gesehen haben zum Beispiel. Also es ist in dem Sinne eine andeutende Bewegung in der Republikanischen Partei, Dinge jetzt auch in Frage zu stellen, weil sie nämlich nicht sicher sein können, wie es nach 2028 weitergehen können. Sie schauen sich den Schlagabtausch an, den vermeintlichen zwischen dem Außenminister und dem Vizepräsidenten, sind unsicher darüber, ob beide Männer die Kandidaten der Partei der Zukunft sind. Da kommt etwas in Schwingungen. Aber bislang, und auch das haben wir in der letzten Woche gesehen, auch wenn es Widersprüche in der Kriegsrechtsfrage gegeben hat und in der Finanzierung der Migrationsbehörde, ganz schlussendlich hat die Partei fast immer eingelenkt und dem Präsidenten für seine Linie Recht gegeben. Also so ganz scheint sich die Partei, jedenfalls nicht strukturell, von dem Mann und seiner Macht lösen zu können.
bei den anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten, bei solchen Feierlichkeiten, da wird ja oft in die Vergangenheit zurückgeschaut, aber es werden auch oft Devisen für die Zukunft ausgegeben. Was haben denn Sie für ein Gefühl, was Donald Trump wichtig ist, welches Amerika er da in Zukunft feiern möchte oder welche Zukunft ja da präsentiert werden soll?
Ja, seit über einem Jahr ist diese Regierung dabei, die Geschichte der USA zu verändern. Am 5. Juli des letzten Jahres hat J.D. Vance einen Statesman, einen Staatsmannpreis präsentiert bekommen, eines sehr konservativen Thinktanks, und sagte dann, dass man nur Amerikaner sein könne, wenn man seine Wurzeln an den Gründungsmythos der USA direkt anhängen könne. Das würde zum Beispiel die Geschichte seiner eigenen Familie, seiner Frau und seiner Kinder negieren. Aber dafür sind diese Regierungsteile mit dafür einzustehen. Also ganz grundsätzliche Prinzipien. Und das ist der grundsätzliche Bruch. Die deutsche Staatsphilosophin Hannah Arendt hat sich deshalb so begeistern können für das amerikanische Prinzip, weil es eben keine Blut- und Bodenlogik mitbrachte, sondern die Idee, dass man sich zu einer Verfassung, zu einer Idee der Nation bekennen könne, aus freien Stücken, engagiert. All das wird jetzt in Abrede gestellt. Zusätzlich wird natürlich auch noch die grundsätzliche Geschichte der USA in Frage gestellt. Also die Tatsache, dass die Gründungsväter zu ganz großem Teil Sklavenhalter waren, die Geschichte der Sklaverei, diese Dinge werden schon tatsächlich, ne, und die großen Marmorplatten an den Monumenten in den USA, in den Nationalparks, am Bunker Hill Memorial in Boston, da wo die blutigsten Kämpfe zum Teil des Bürgerkriegs stattfanden, die werden alle entfernt. Aufmerksame Bürger bauen sie dann wieder hin, bauen zumindest die Texte wieder hin, halten dort Wache, damit sie nicht wieder entfernt werden. Also es ist in der Tat ein quasi Kampf um die Deutungshoheit der amerikanischen Geschichte entbrannt. Diese Regierung, das Bildungsministerium, was zersetzt werden soll und was eigentlich nichts mit curricularer Entwicklung zu tun hat, mit Lehrplänen, hat in der Tat noch eine Sache gemacht, bevor sich es quasi aufgelöst hat oder im Auflösen ist, ist ein Curriculum zu entwickeln mit der Jugendorganisation von Charlie Kirk, mit anderen schwer konservativen vermeintlichen Bildungsorganisationen, um genau diese andere Variante von Amerika, einer weißen, ethnochristlichen, konservativen, ne, vermeintlichen Mehrheitsmeinung durchzusetzen. Das hat wenig mit dem bunten, mit dem demografisch angereicherten Amerika zu tun, was immer noch, wenn Sie einen Dollarschein in die Hand nehmen, als Staatsmotto hat, e pluribus unum, aus vielen eins.
Und im Regelfall kommt es bei solchen Feierlichkeiten von Nationalstaaten, bei solchen großen Jubiläen, auch zu regem diplomatischem Austausch anlässlich dazu. Wo stehen wir denn jetzt 1,5 Jahre nach Trumps zweitem Amtsantritt, was die transatlantischen Beziehungen angeht?
Ja, beim Cagefight war der polnische Präsident anwesend. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass das, was die Amerikaner diese Regierung in die nationale Sicherheitsstrategie geschrieben hat, nämlich dass sie sehr wohl einwirken wollen, finanziell, strukturell, taktisch, darin, dass gerade unter Verbündeten, und wir haben es in München aus dem Mund des Vizepräsidenten J.D. Vance gehört vor 2 Jahren, wir haben es in leicht besserem, schönerem Vokabular, aber mit gleichem Tenor aus dem Mund des Außenministers ebenfalls in München gehört, das Ansinnen, Einfluss zu nehmen, innenpolitischen Einfluss, das ein unglaubliches Tabu ist, besonders unter Verbündeten, Kritik ja, aber kein direkter Einfluss, dass Amerika diesen Einfluss nicht nur nicht scheut, sondern tatsächlich eben dort tätlich eingreifen möchte. Und ich glaube, das müssen sich besonders europäische Staats- und Regierungschefs, die derzeit demokratischen Ländern vorstehen, weiterhin verdeutlichen. Hier wird eine amerikanische Regierung tätig, möchte tätig werden. Und wir wissen aus Berichten von Axios und Politico, dass in der Tat diese Gelder auch kommen sollen. Und insofern müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs noch genauer hinschauen, wenn sie denn vorhaben, falls sie es überhaupt tun, der amerikanischen Demokratie am 4. Juli zum Geburtstag zu gratulieren.
Sie schreiben da auch von dem amerikanischen Weckruf. Was verstehen Sie denn darunter? Also was sollten europäische Demokratien aus diesen aktuellen Entwicklungen lernen?
Ich glaube, ganz wichtig ist vor allen Dingen zu verstehen, dass die Methoden, mit der dieser absolut beschleunigte System- und Strukturumbau sich in den USA vollzogen hat, nicht nur zum Teil die Wurzeln in Europa haben, durch das amerikanische Geld, durch unterschiedliche Strukturen beschleunigt worden sind, aber sehr wohl auch hier stattfinden. Die gleichen Taktiken, die konservative Parteien, rechtskonservative Parteien in Europa verwenden, die haben in den USA Widerhall gefunden und vice versa. Sie kommen in den USA nicht ohne sehr viel Geld aus, aber sie verstetigen sich auf unterschiedliche Art und Weise in Europa. Wenn es darum geht, die Schulen anzugehen, die gemeinschaftlichen Räume aufzubrechen, wenn wir uns anschauen, wie rechtspopulistische Parteien gerade in vermeintlich vernachlässigten Teilen Europas sich als die Lösung präsentieren, sich an die Kneipentische setzen, eine menschliche Nähe präsentieren für viele, die tatsächlich das Vertrauen in die Institutionen und in die Funktion der Demokratie verloren haben. Denn gilt es jetzt besonders, die Kapazität von Demokratie in einer ganz praktischen Art und Weise europaweit zu verdichten. Wir stehen vor einem großen Wahljahr 2027, Frankreich, Polen, in entscheidenden großen Ländern wird im nächsten Jahr gewählt und auch dort stehen Rechtspopulisten quasi immer wieder vor der Tür. Das heißt, die Parteien der Mitte dürfen den Fehler nicht machen, den zum Teil die Demokraten in den USA gemacht haben, nicht zu erkennen, wo ein Land schmerzt, wie die Versprechen der Demokratie sich zum Teil nicht mehr durchsetzen müssen, mit neuer Kreativität noch näher an den Bürger rangehen und wiederum den Bürger dazu auffordern, sich noch vielleicht im amerikanischen Sinne an der Ausgestaltung der eigenen Demokratie zu beteiligen. Das ist ein Geben und Nehmen. Demokratie lebt eben immer vom Demos, also von den Menschen in der Polis, also ne, in dem organisierten politischen Prinzip. Das ist ein Anspruch für uns alle, denn wie schnell das gehen kann, und das ist wirklich das Lehrstück und der Weckruf aus den USA, ist diese unglaubliche Beschleunigung. Das, was wir in Ungarn und der Türkei und anderswo gesehen haben, ja, das schlich sich heran. Die USA haben das vielleicht ganz klassisch und typisch für die USA verdichtet, schneller, größer, höher, weiter. Und weil das Beispiel dann deshalb eben so präsent ist, uns allen so präsent ist, müssen wir dafür einstehen, dass das bei uns in dieser Art und Weise nicht passieren kann. Dafür müssen wir Regeln ändern, Gesetze, wir müssen auf unsere Normen achten, darum auch, wie wir miteinander umgehen, uns unseren Anstand bewahren, unsere Medienfreiheit bewahren, aber vor allen Dingen eben uns jeden Tag, wie der französische Staatsphilosoph Ernest Renan sagen würde, über das Plebiszit Franzose zu sein, jeden Tag für unser Land in irgendeiner Weise engagieren.
Frau Klüver-Eschbruck, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und von Ihnen verabschiede ich mich noch mit einigen Hinweisen, Analysen und Hintergründe aus der Presseredaktion rund um den 250. Geburtstag der USA finden Sie wie immer in den Shownotes zum Weiterlesen. Auch den Hinweis zu Catherine Klüver-Eschbrucks Buch »Der amerikanische Weckruf« finden Sie dort. Und noch ein anderer Geburtstag hat dieser Tage stattgefunden, denn der beliebte Erklär-Podcast Erklär mir die Welt ist 8 Jahre alt und hat kürzlich mit seiner 400. Folge ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Wer den Podcast nicht kennt, in hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten lässt sich da Host Andreas Sator je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt oder Gesundheit erklären. Ganz besonders empfehle ich etwa die Folge Nummer 373, ein tiefgehendes Gespräch mit dem Publizisten Paul Lentwey. Diese und weitere spannende Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt oder unter erklärmir.at. Hier sage ich Danke fürs Zuhören und verabschiede mich für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.